Verraten von dieser Stadt, lass sie uns einreißen. Ihr habt mich alle nur verarscht, ich hab alles verloren. Verraten von dieser Stadt, lass sie uns einreißen. Ihr habt mich alle nur verarscht.
Verdammt, ey.
Ich hab alles verloren. Na, Digga.
Ich hab keine Ahnung. Ich hab die ganze Zeit versucht, im Kopf das auf Englisch zu übersetzen, aber es funktioniert halt überhaupt nicht.
Ja.
Hä? Was ist das für ein Song, ey? Johnny hat den Fuffi angeboten, wenn ich den rate.
Ja, schade. Ich meinte eben so, wenn du den erredest, kriegst du einen Fuffi und der hättest du auch wirklich verdient gehabt, weil der Song ist wirklich sackenunbekannt. Und zwar aus folgendem Grund. Das ist der allererste AI-generated Song, der jemals veröffentlicht wurde, von der allerersten AI-Künstlerin. Und die heißt wie? Weißt du's?
Keine Ahnung, wie die heißt, ey.
Die heißt?
Die ist ganz an mir vorbeigegangen.
an mir tatsächlich auch. Aber ich werde dir gleich erzählen, wie ich auf dieses Thema komme, weil ich bin so richtig in einem Rabbit Hole gelandet seit dem Wochenende. Und diese Künstlerin heißt Anna Indiana. Hast du noch nie gehört? Hast du schon mal davon gehört?
Nein, noch nie gehört, aber es ist... Aber ich wusste, dass es irgendwie so asiatische K-Pop-AI-Bands gibt und so. Aber die erste Künstlerin, das ist mir tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Es sind keine asiatischen.
Also ich gehe mal davon aus, dass unser Thema jetzt KI wird, oder was?
Unser Thema wird heute KI werden und was für einen Einfluss das auf die Musikindustrie, aber auch natürlich auch generell die Welt hat. Weil, ich sag mal so, ich lese gerade ein Buch und ich bin absolut fucking fasziniert. Ich fühle so viele Emotionen gleichzeitig zu einem Thema wie schon lange nicht mehr. Es ist wirklich komplett abgefahren, was.
Johnny is on fire.
Ja, aber also nicht mal so im Sinne von, ich feiere das alles einfach nur ab, sondern vor allem gibt's auch echt Riesenprobleme damit. Und ich finde es mal sehr interessant, mich darüber mit dir auszutauschen. Und ich weiß ja gar nicht, wie du so im Thema bist. Wir haben uns noch nie drüber unterhalten, oder? Nee.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber ich bin schon ein bisschen drin. Vor allem, weil ich, wie soll ich sagen, viele Tools auch in der Musikindustrie laufen ja schon KI-basiert. Man kriegt das halt nur nicht so richtig mit, weißt du? Aber lass uns mal drüber quatschen und lass uns endlich mal die Leute begrüßen. Ja, ey, ihr Mäuse, es ist wieder eine frische Woche da. Ihr seid vielleicht, keine Ahnung, auf dem Reitturnier. Ihr macht Hobbyhorsing. Ihr habt gerade im Schwimmbecken eure Underwater Kopfhörer auf und wir sind bei euch auf dem Ohr. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer frischen Folge Hooklines.
Bis ja, mal Leute, let's go, Renner.
Merhaba, Johnito Mäuschen, was geht ab?
André, mein Lieber, ist es so schön, dich wieder zu hören. Wie geht's dir?
Ey, mir geht's so, geht's so, würde ich sagen. Ich spüre, ehrlich gesagt, so eine Erkältung in mir.
Ja, Digga.
mindestens so eine Erkältung.
Mal
gucken, was kommt.
Dann machen wir gleich zwei draus, weil ich bin auch so ein bisschen im Bett, bisschen am Schnupfen, bisschen am so, das sind so diese, du bist nicht richtig krank, aber auch nicht richtig gesund. Und dann diese Tage, wo du so merkst, wie der Körper dir subtil versucht zu sagen, dass du chillen solltest, indem du einfach absolut null fucking Bock hast.
Ja. Kennst du diesen Krankheitsmoment, so vor einer Krankheit, vor einer Grippe oder so, dass ich hasse das, wie die Pest, ey, wenn dann so eine Art Glühkern in dir ist?
Ja,
kennst du das?
Voll. Ich stand schon diverse Male so auf der Bühne, das war immer eine extrem beschissene Idee. Aber du kannst ja da auch nichts machen. So. Du kannst ja einfach nichts machen. Das ist ja, Digga, ich muss halt irgendwie jetzt.
Aber krank auf der Bühne ist auch noch besonders scheiße. Ich hatte mal eine Show, die habe ich mit einer Nierenentzündung gespielt. da kannst du einen direkt in die Tonne kloppen. Ich muss mich dann auch während der Show noch hinsetzen, weil es einfach nicht mehr gegangen ist.
Ja, okay, also eine Nierenentzündung ist natürlich nochmal Next Level Shit, so, aber so dieses leicht grippige mit so kaltem Schweiß beim Soundcheck und dann,
ja, Gott.
Ne, dann mischt sich das noch mit echtem Schweiß dann von der Show und dann gehst du von der Bühne und die ist einfach nur kalt.
Also oh, so, ey, ja, so, ich weiß genau, wie sich das so anfühlt.
Dieses Gefühl, Digga. Oh, abfuck, Mann. Ganz, ganz grauenhaft. Und deswegen, ja, ich lieg tatsächlich gerade mit meinem mobilen Podcast-Setup in meinem Bett, schlürf mir einen Kaffee rein und telefoniere mit meinem Lieblings-Hook-Lines-Buddy.
Ach, bist du süß.
Wo bist du denn? Bist du im Studio oder hast du immer noch kein mobiles Setup?
Ja, ich muss mir jetzt beim Black Friday mal ein mobiles Setup zulegen. Ich war die ganze Zeit richtig faul und bin immer ins Studio gegangen. Aber ich finde es schon geil, dass man auch einfach unabhängig von der Location aufnehmen kann und auch mal, keine Ahnung, wegfahren kann oder mal ein paar Gäste, auch mal zu ein paar Gästen hin oder so.
Ja, Mann.
Das wäre vielleicht auch nochmal richtig nice. Deswegen muss ich da mal gucken, was ich mir da effektiv dann zulege.
Ja, du
und
musst,
welches Format?
Du musst dir dieses kleine Focusrite, dieses rote, ja, es ist jetzt zu nerdig, aber
ja, aber die Frage ist halt auch wieder, wie viele Eingänge, ne? Weil wenn ich dich kenne, ich kann mir auch gut mal vorstellen, mit dir, keine Ahnung, in ein Café zu gehen und dann eine Hooklines-Folge aufzunehmen mit irgendeinem Gast, dann brauche ich wieder 3 Eingänge.
Ja, und gut, dann aber da kann man ja zur Not auch mehrere Interfaces zusammenschließen, ne? 2 Zweier und
das
so.
Das stimmt allerdings.
Ja. Siehst du mal.
Kann man die kaskadieren, diese Folge? Na gut, das ist wirklich zu nötig, das frage ich dich nach.
Yeah. Kaskadieren, Digga. Yeah. Also Leute, wir sind schon ganz tief drin. Ich will mit dir unbedingt mal über das Thema AI reden, weil ich finde, es ist langsam so groß geworden, dass du gar nicht mehr drumherum kommst. Zumindest in einer gewissen Bubble nicht. In der Musiker-Bubble sowieso nicht, weil, also manche, glaube ich, haben richtig Schiss in der Buchse. So nach dem Motto, werden wir jetzt ersetzt? Und ich bin jetzt am Wochenende, ne? Ich habe mich mit meinem Patenonkel Tim, liebe Grüße an der Stelle, falls du es hörst. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber mein Patenonkel, mit ihm darüber unterhalten, der ist nämlich Arzt und Lungenfacharzt und der macht sich im Moment auch viele Gedanken über AI, weil dieses ganze Medizinthema natürlich auch extrem krass davon betroffen ist, beziehungsweise sein wird in den nächsten Jahren. Weil einfach über künstliche Intelligenz natürlich diese so Operationen oder so Kram oder Diagnostik und so einfach viel besser über künstliche Intelligenz ablaufen kann, vor allem in diesem ganzen Thema Diagnostik, weil die ja innerhalb von Bruchteilen von Sekunden riesen Datenbanken durchforsten können auf irgendwelche Symptome und das alles miteinander abgleichen und du hast sofort einen Ergebnis und mittlerweile eine deutlich bessere, sichere und wasserdichtere Diagnose, als wenn sie vom Menschen kommt. Und das ist natürlich schon heftig. So, irgendwie, was das für ein Feld aufmacht, künstliche Intelligenz irgendwie in die Welt zu integrieren und was das bedeutet für Jobs, für ganze Branchenzweige, für die Medizin, ne, alles Mögliche für die Nahrungsmittelbeschaffung und so weiter. Ich lese dementsprechend, habe am Wochenende angefangen, das Buch The Coming Wave zu lesen. Und da legt der Gründer von DeepMind, das ist so einer der ersten größten AI-Firmen, die dann irgendwann zu Google übergegangen ist, der Gründer davon, der legt da oder gibt eine, wie ich finde, sehr, sehr detailreiche und solide und sehr nüchterne vor allem Prognose für die nächsten 10 Jahre irgendwie ab. Und kann das, wie ich finde, auch sehr, sehr gut darlegen. Ich bin noch nicht durch, aber schon gestern vor allem so tief drin gewesen, dass ich dachte, ich muss mit dir unbedingt über dieses Thema reden, was das für uns auch in der Musik bedeutet. Weil es ist ja gar nicht mal so ein einfaches Thema, was man einfach mal so abfrühstücken kann, oder was denkst du?
Naja, momentan ist es vor allem in der Musikindustrie ja so, dass man, wie soll ich sagen, KI-basierte Tools nimmt, um die vorhandene Musik quasi zu bearbeiten. Also wenn ich jetzt an so Sachen, keine Ahnung, das bekannteste ist wahrscheinlich Autotune oder so, weißt du?
Ja, ja.
Der dann quasi KI-basiert ausrechnet, welcher Ton als nächstes kommt und dann quasi möglichst einen fluffigen Übergang baut und die Stimme so anpasst, dass es halt on pitch ist, also nicht schief gesungen ist.
Naja, wobei, ist Autotune wirklich AI-basiert?
Es ist wirklich, mittlerweile ist es AI-basiert. Früher war es nicht KI-basiert und jetzt haben sie das quasi mit eingebaut. Ist genauso wie Melodyne oder so. Das sind auch so Pitching-Tools, die auch KI-basiert sind. Aber es gibt natürlich auch weitaus andere Dinge. Es gibt auch IQs, die KI-basiert sind. Da denke ich an die ganze Ozone-Reihe und so.
Ja.
Und Mastering-Tools, die KI-basiert sind. Und auch selbst beim, wie soll ich sagen, im Vertrieb oder so, im Musikvertrieb kommt ja auch ganz viel zu KI zum Einsatz. Die Frage ist halt nur, und das ist jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, also das ist ja schon gefährlich für eine gewisse Jobbranche in der Musikindustrie, wenn ich jetzt an Engineers denke oder Producer oder Mastering Engineers, die sind natürlich, wie soll ich sagen, manche Künstler sind halt natürlich dann happy damit, so. Wenn man so ein KI-Tool einfach drüber feuert, es schon mal besser klingt als vorher und dann reicht es denen, weißt du?
Na, was heißt es reicht denen, ne? Also das macht ja genau schon die Debatte auf. Das ist vielleicht noch so, dass KI-basierte Songs und so, man hat ja auch an dem Song, den ich jetzt vorgesungen habe, ne, gemerkt, yo, also das funktioniert irgendwie, aber da ist jetzt, also wenn du sie auf Spotify, die gibt's wirklich, die Künstlerin, also die Wie geht's da schon los? Wie nenne ich das jetzt? Das ist halt eine im Image, in dem Bild einer Frau, eine KI-basierte Künstlerin, eine AI-Künstlerin, und die kann man auf Spotify anhören, wenn du die Songs anhörst und die Produktionen, die rein KI-generated sind, das haut dich jetzt noch nicht vom Hocker, aber es ist halt trotzdem krass, was innerhalb von wenigsten Jahren da möglich war. Und wenn man sich so die ganze Geschichte von Innovationen von Technologie anguckt, dann ist es natürlich immer so, dass am Anfang etwas extrem teuer war und extrem aufwendig und auf kurz oder lang immer billiger geworden ist, zumindest wenn es wirklich nützlich war für in einer breiten Gesellschaft, und dann irgendwann so erschwinglich war und geworden ist durch ganz viele Investitionen und einfach das geballte Talent der Welt, das sich darauf, auf dieses Thema fokussiert, dass es dann in einer breiten Masse zugänglich war, wie ja zum Beispiel Handys oder Glühbirnen auch oder das Rad oder Steinhacken, ne, alles Technologien, die sich in irgendeiner Form extrem weit verbreitet haben. Und das Krasse jetzt aber an diesem KI-Thema ist, dass die Geschwindigkeit so unfassbar schnell ist, dass du einfach davon ausgehen musst, jetzt in unserem Fall als MusikerInnen oder KünstlerInnen, auch in der bildenden Kunst, keine Ahnung, ne, Maler, Malerinnen, die Bilder malen. Es wurde jetzt das erste Bild verkauft, KI-basiert, für 2 Millionen Euro.
Ja, das ist schon krass, aber ich glaube nicht, dass die Geschwindigkeit da ein Problem ist, sondern einfach die Tatsache, dass KI ja eigentlich alles kann. So, egal was es ist, du kannst quasi alles KI steuern lassen. Wenn ich jetzt an Elon Musks neue Roboter denke, dann wird mir genauso Angst und Bange, weil das geht ja nochmal einen Step weiter. Das geht ja quasi auch in die physische Welt, zu sagen, die Roboter konstruieren, keine Ahnung, irgendwelche Bauteile oder die fahren ein Taxi oder keine Ahnung,
ja,
pflegen Menschen.
Ja, also es ist
alles, so, das
ist
geht ja dann noch einen Step weiter. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, KI momentan, Stand jetzt, so finde ich, es ist Fluch und Segen zugleich. Ich verstehe natürlich, dass man da Angst haben kann, um seine Position in beziehungsweise um seinen, wie soll ich sagen, um seine Existenz, weil man ja am Ende von dieser Kunst, die man macht, auch lebt, aber die Möglichkeiten für die Industrie sind natürlich sehr attraktiv. Also wenn ich mir jetzt nicht nur in der Musikindustrie, ne, also es ist klar, wenn ich eine KI irgendwie einen Song generieren lasse, dann habe ich keine Produktionskosten, im besten Fall habe ich kein Urheberrecht und kann damit machen, was ich will als Label und muss niemanden mehr bezahlen, außer die KI. Und genauso geht's ja auch quasi geht's ja auch in anderen Branchen so weiter, wenn ich jetzt nochmal an diese Tesla-Roboter denke, dann ist es auch so, dass, keine Ahnung, VW oder irgendein Konzern setzt einen Namen ein, mal 30.000 reinstecken muss, um sich so einen Roboter zuzulegen, aber dann natürlich keine Ausgaben mehr hat für Lohn und Sozialabgaben und
Rente. Ja, was ja schon extrem billig wäre, ja, also das, genau, also das ist total, total crazy, was das für ein vielschichtiges Thema ist. Da könnten wir jetzt, ich glaube, wir müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Aber also klar, in dieser Musikbranche ist es schon für diese rein technischen Jobs, also ich mache mir tatsächlich um uns KünstlerInnen am wenigsten Gedanken bei der ganzen Sache, weil Kunst ja davon lebt, dass eine gewisse Seele drin ist. Und Kunst mit einem Künstler verbunden ist, unmittelbar. Es geht ja nicht nur um den Song, zumindest bei den meisten Sachen. Natürlich es gibt mit gewisse Sparten in der Branche, da sind Künstler relativ egal, sondern nur, dass der Song gesungen wird, weil es irgendwelche Party-Songs sind oder so. Da kannst du mit Sicherheit auch dir irgendwann super schnell einfach einen neuen Song, den es noch nie gab, mit einer Melodieführung, die es so noch nie gab, irgendwie generieren lassen. Und dann gib ihm. Aber da ist es immer noch wichtig, wer den Song singt. So, ne? Deswegen mache ich mir tatsächlich um die ganzen Leute an der Front, die im Rampenlicht stehen, gar nicht so Gedanken, sondern eher um wie du auch gesagt hast, ne, diese Produzenten und Engineers, Mastering Engineers. Weil natürlich es ist ja sowas von attraktiv. Allein eine Branche, wo das schon der Fall ist, dass diejenigen, die davon leben, extreme Probleme kriegen, ist schon in Grafik und so Designfragen. Ich habe mich letztens mit einem Grafikdesigner unterhalten, der richtig Kohle nimmt für irgendwelche Marketingstrategien und Kommunikationsstrategien für Unternehmen. Und er meint, es geht nur noch darüber, dass du wirklich mit einem Komplettpaket und Konzept kommst, was Kommunikation angeht, inklusive Social Media und so. Diese ganzen rein designerischen Fragen setzt du keinen Stich mehr mit. Ich habe selber ich weiß nicht, ob du das weißt, mein EKKW Youth-Projekt für die Landeskirche.
Ja.
Alle Logos, alle Flyer, alles, was irgendwie mit darstellender Kommunikation zu tun hat, ist alles KI-basiert generiert von mir.
Ja, das haben wir bei Mama genauso gemacht. Was ich aber nochmal sagen wollte, ist, dass so, wie soll ich denn sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen nicht nur naiv, sondern ist auch so ein bisschen so eine Einstellungssache, weil am Ende haben Dinge jahrhundertelang davon gelebt, dass da viel Seele drin war. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Autoindustrie denke und einen Trabi zum Beispiel nehme oder einen Käfer und sage, okay, das hat irgendwie eine Attitude, aber am Ende hat es dann langfristig doch niemanden mehr gejuckt und am Ende hat das Geld dann irgendwie überwogen. Und die Frage ist halt nur, wie viel Anreiz stellt es da für die Industrie, halt wirklich damit Geld zu verdienen, ohne irgendwas davon abgeben zu müssen? Und ich glaube, dieser Anreiz ist wirklich riesig, weil am Ende könnte man ja auch sagen, okay, man baut hier 1, 2, 3 Künstler auf, die tatsächlich die Songs singen als Label und ansonsten überspült man quasi diese ganzen Streaming-Dienste mit KI-generierten Songs, ballert da ein bisschen Promo rein und muss davon nichts abtreten. So. Und dann hat man ja auch im Prinzip wie so ein Monopol geschaffen.
Ja, wobei, ich mir sehr gut vorstellen kann. Das verstehe ich, das kann ich gut nachvollziehen. Also das
weißt du, diese ganzen Playlist-Artists, die es gibt, ja. die lassen sich ja easy ersetzen durch irgendwelche KI-generierten Songs. Es gibt ja ganz viele Künstler, also Playlist-Artists, nochmal zur Erklärung, sind solche Leute, die im Prinzip keine Fanbase haben, aber auf guten Playlists gelandet sind und immer wieder landen. Aber das Phänomen kennt man ja. Man macht irgendeine Spotify-Playlist an zum Beispiel und lässt sie durchlaufen. Und wenn dein Song natürlich darunter ist, dann interessiert sich ja natürlich erstmal niemand für den Künstler. Es sei denn, man findet den Song jetzt unfassbar catchy oder der packt einen in irgendeiner Form. Aber sonst läuft er einfach durch und wird halt sehr oft geklickt. Genau.
So.
Und das ist natürlich cool für den Künstler oder die Künstlerin, weil die natürlich sehr viele Streams generieren. Am Ende ist es aber so, dass die sehr viele monatliche Hörerinnen haben, aber nicht keine richtige Fanbase haben, keine richtige Fan-Connection haben und natürlich auch keine richtigen Live-Shows spielen können dadurch, weil niemand ihren Namen so richtig kennt. Das ist vor allem, wenn ich jetzt an die ganze Lo-Fi-Branche denke, Lo-Fi ist ja ein krass erfolgreiches Musikgenre auf Spotify und auf den Streaming-Diensten. Aber die Künstler an sich kennt halt niemand und die spielen natürlich auch nicht live, weil halt niemand kommen würde. Aber die haben natürlich unfassbare Streaming-Zahlen und also die ganze solche Musik, aber auch gesungene Musik kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann irgendwann einfach durch KI-generierte Dinge ersetzt wird, weil das natürlich auch sehr attraktiv für die Labels ist. Ich meine, am Ende ist ja auch die rechtliche Situation überhaupt nicht geklärt. Wer hat denn da bei so einem KI-generierten Song das Urheberrecht? Wie läuft denn das ab? Gehört das mir, weil ich quasi die Prompts gegeben habe oder... Gehört das der KI oder gehört das niemandem? Es ist irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja, das ist natürlich alles noch total ungeklärt, aber also ich finde es trotzdem spannend, sich mal darüber Gedanken zu machen, weil ich glaube tatsächlich auch, dass die wirtschaftlichen Vorteile von KI, weil ich es ja an mir selber schon sehe, ne, keine Ahnung, die werden irgendwann so überwiegen, dass du gar nicht mehr darum rumkommst, gerade als junger Künstler, neuer Künstler, Newcomer-Künstler, der irgendwie versucht, mit so wenig Geld, das er reinstecken muss, wie möglich, möglichst viel zu erreichen. Da ist natürlich AI der Wahnsinn. Also, keine Ahnung, habe ich bestimmt 200 Euro für ein Cover ausgegeben. Einfach um jemanden zu bezahlen, das zu machen und so. Und wenn man sich das halt sparen kann, also es geht wirklich schnell, dass es wirklich ins Geld geht. Und es ist total interessant. Und aber auch irgendwie ein bisschen beängstigend, weil ich habe mich gestern, es gibt eine neue ChatGPT, wird jedem was sagen, gehe ich mal davon aus. Ist ein textbasiertes KI-Tool. Und mittlerweile ist da aber auch eine, so wie Alexa oder so wie Siri, eine Stimme mit integriert. Und ich habe mich gestern eine Viertelstunde mit dieser Soll heißt die, weil man kann sich so auswählen, so geil, man kann sich so eine Stimme, die einem am sympathischsten vorkommt, kann man sich auswählen und dann habe ich mich mit der eine Viertelstunde unterhalten. Und es ist crazy, wie schnell du vergisst, dass du nicht gerade am Telefonieren bist. Und so gut ist das mittlerweile, dass dir das fast nicht mehr auffällt. Also das ist so, dass du dich immer wieder aktiv... weil du kurz rausgehauen wirst, weil es irgendwie ein bisschen auch KI-mäßig klingt. Man weiß ja, wie so eine KI-Stimme klingt, so, ne?
So, ja, ja.
Ich habe eine Erinnerung für morgen früh um 8 Uhr gestellt. Weißt du, so, das ist halt so.
Jeder kennt die Stimme, ey.
Ja, genau. Das ist so überkorrekt. Und da fällt einem das dann noch auf, aber das ist halt jetzt so, nach vielleicht, wie lang ist KI ein Thema? Also so für die breite Öffentlichkeit. Ich glaube, ChatGPT kam 22 oh. raus.
Ich würde jetzt schätzen, so 3-4 Jahre vielleicht.
Maximum. Ich würde eher sagen 2-3. Und wenn du, man sagt, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit von KI-Technologie 10-mal so schnell ist wie bei jeder anderen Technologie zuvor. Und dann auch noch, exponentielle Züge annimmt. Und es ist total crazy, also es ist so ein bisschen so eine Prognose, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so genau sagen, aber dass es zumindest nicht unrealistisch ist, dass in 5-10 Jahren jeder mit einem kleinen KI, mit einer persönlichen KI, also nicht Siri, die von Apple auf alle Apple-Handys irgendwie, iPhones, wie auch immer, aufgespielt wird und du die nutzen kannst für deinen Alltag, sondern dass jeder eine selbstlernende eine KI in der Tasche hat, sozusagen, und der deinen ganzen Alltag für dich planen kann. Ist nicht unrealistisch, dass das so passiert. Soweit zu den positiven Aspekten dazu. Ich meine, wie geil wäre es, wenn dein Kühlschrank mit deiner KI verbunden ist oder alles, was in deinem Haushalt irgendwie stattfindet, und sozusagen anhand dessen, was du so isst und mehr verbrauchst und weniger verbrauchst, das kannst du ja alles irgendwie in eine Matrix packen und dann anhand von Wahrscheinlichkeiten dann wieder nachbestellen und so. Also jetzt rein mal das mit sich mal vorzustellen. Oder noch weiter gedacht, wenn wir jetzt über die Roboter von Elon Musk und so reden, dass du, wie jetzt, wir haben ganz viele haben ja diese Staubsaugerroboter. Der nächste Schritt wäre, oder der übernächste vielleicht, aber vielleicht auch der nächste, dass du einen KI-basierten, deinen Helferlein hast, der einfach für dich zu Hause putzt und den Abwasch macht und keine Ahnung was und du dem einfach Befehle geben kannst und der das alles so regelt. Ist nicht unrealistisch. Es klingt wie Science Fiction, aber es ist eine absolute Realität, darüber nachzudenken, wann das sein wird und nicht ob überhaupt.
Also das, ja, finde ich glaube also trotzdem,
vollkommen abgefahren.
Ja, ich finde das auch abgefahren. Ich glaube trotzdem, dass KI nicht nur, also weniger für den persönlichen, privaten Alltag irgendwie die große Rolle einnehmen wird, sondern vielmehr einfach industriell gedacht. Also zu denken, dass wir jetzt irgendwie hart davon profitieren werden in unserem Privatleben, finde ich, wie soll ich sagen, ein bisschen zu blumig.
Boah, ich glaube wirklich, dass was heißt zu blumig? Ich will gar nicht sagen, dass ich das alles so unfassbar geil finde, weil ich glaube, zu den krassen Gefahren, die andere, die davon richtig Ahnung haben, sehen, kommen wir gleich noch. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass das für jeden einzelnen Menschen eine absolute Realität im Leben sein wird. Ist es ja auch jetzt schon. Also ich weiß,
ja, ich wollte gerade sagen, also es wird eine große Rolle spielen. Ich glaube auch trotzdem, dass industriell gedacht das viel, 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 viel mehr genutzt wird und viel, viel mehr etabliert wird, weil man natürlich da einfach, man kann ja privat schon ein bisschen Geld sparen oder beziehungsweise wir als kleine Künstler können schon ein bisschen Geld sparen, aber skalier das mal hoch auf einen riesengroßen Industrieplayer, was ja, dafür Beträge eingespart werden können,
natürlich.
Ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, diese Firmen, diese Konzerne, diese Labels, die werden natürlich krass davon profitieren und sind am Ende auch die Geldgeber in der Entwicklung von KI. Also man, jede Branche quasi plant ja gerade und programmiert gerade so ein bisschen ihre eigene KI, damit sie natürlich am meisten davon profitieren. Wir zu Hause nutzen natürlich solche KI-basierten Systeme, keine Ahnung, wie ChatGPT, um mal eine E-Mail zu beantworten oder keine Ahnung, unseren Tag auszuplanen. Es gibt da mittlerweile auch schon Kalender, die das für einen machen. Aber am Ende sind das, wie soll ich sagen, kleine nette Nebeneffekte von einem riesengroßen industriellen Wandel und auch, wie ich denke, ein riesengroßes gesellschaftliches Problem, was auf uns zurollt.
Ja, zu 100%, weil das Hauptproblem, was er auch in diesem Buch beschreibt, ist, dass KI so unfassbar easy accessible ist. Also und auch, dass Innovation oder von Technologie noch nie in der Menschheit wirklich mal effektiv gestoppt wurde, im Sinne von, wir sagen Nein zu dieser Entwicklung, weil sie so eine große Bedrohung für die Menschheit darstellt, dass man dem da nicht weiter forschen sollte, sozusagen. Selbst bei der Atombombe hat das nicht funktioniert. Und es funktioniert nur insofern gerade, weil die Konsequenz davon, eine Atombombe irgendwo draufzuschmeißen, Entschuldigung, in zweiter Instanz direkt bedeuten würde, dass ich mitsterbe, weil halt irgendjemand anders dann auch eine wirft. Das ist über diese Mechanismen von Abschreckung ist das Einzige, was sozusagen die Innovation oder die Technologie der Atombombe aufhält. Und die Frage ist aber, ob das bei KI oder AI im ganz großen Sinne wirklich so möglich sein wird, weil eine Atombombe zu bauen, das kann nur auf staatlicher Ebene stattfinden, weil es erstens so teuer und so kompliziert und so langwierig ist, dass du das als einzelne Person gar nicht hinkriegst. So. Das Problem bei AI ist aber, dass du theoretisch, wenn du, sagen wir mal, auch nochmal in 5 Jahren oder so gedacht, kannst du, wenn du einfach nur irgendwo ein kleines Handy hast, was nicht mal besonders gut sein muss, kannst du theoretisch über AI extrem krass in Staaten eingreifen, in Wahlkämpfe, passiert ja auch jetzt schon, weiß ich nicht, zum Beispiel hier hat er auch benannt, den Vormarsch der Russen auf Kiew. Und ich will jetzt nicht zu apokalyptisch werden, so, aber den Vormarsch der Russen auf Kiew haben im Endeffekt 10 schnell zusammengesammelte irgendwelche Hacker, ukrainische Hacker, verhindert im Endeffekt, weil sie halt die ganzen Systeme von den Russen so gestört haben und gehackt haben und funktionsunfähig gemacht haben. Das ist in dem Fall gut gewesen, weil sozusagen deren Fähigkeiten zum Guten benutzt wurden oder um halt einen riesen Konflikt zumindest abzuschwächen. Aber die 10 kleine Hacker, so eine kleine Hackertruppe hat es geschafft, ein ganzes Heer oder eine ganze Armee so daran zu hindern, dass sie weiterkommen, wenn du das mal umdrehst. Also jemand, der wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und irgendwas sich ausdenken will, zum Beispiel auf medizinischer Ebene, einfach einer KI zu sagen, schreib mir das giftigste Gift der Welt. Keine Ahnung, ne? Jetzt einfach so aus der Hüfte geschossen. Das wird möglich sein, wenn wir es nicht schaffen, KI so in die richtigen Bahnen zu lenken, dass eben ausgewählte Dinge, und da ist auch die Frage, ob du alles abdecken kannst an bösen Dingen, die sich Menschen so ausdenken können, ob du KI so trainieren kannst, dass sie das eben dann nicht kann, um die Menschheit zu schützen und so. Und dass da spielt dann die Geschwindigkeit aber wieder eine große Rolle. Wenn das so schnell geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da gar nicht hinterherkommst. Das heißt,
ja, es ist schwierig, das einzugrenzen.
Ja, genau.
Also, wie du gesagt hast, es gibt natürlich tausend Dinge, die man machen kann. Manche KIs versuchen das schon. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Adobe-KI denke, mit denen wir bei Mama unsere Cover gestalten, darf man halt zum Beispiel, sind quasi Politikerinnen und Politiker davon ausgenommen, die darzustellen. Darf man auch, ich habe den in die Grundrichtlinien geguckt, auch keine pornografischen Sachen irgendwie erstellen. Ja. Und das sind alles so Dinge, die man ausnehmen kann. Auf anderer Seite ist es natürlich nicht die einzige KI und Menschen nutzen natürlich auch andere künstliche Intelligenzen, um eben genau diese Dinge zu machen. Und wenn es die nicht gibt, dann macht man halt schnell eine eigene.
So. Richtig, und das wird halt immer einfacher. Das wird immer einfacher und wird auch irgendwann für so Volldullis wie uns, was sie
einfach gerade sagen, als hätten wir einen Plan, wie man eine eigene KI macht.
Ich hätte absolut gar keinen Plan, wie man eine eigene KI macht, aber es ist halt nach 2 bis 3 Jahren so, dass du irgendwelche Backseat-Gamer, die ein bisschen schon hacken können, gut, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber so stelle ich es mir zumindest vor und so ungefähr wurde es auch beschrieben, dass jetzt keine außergewöhnlichen IT-Spezialisten oder so von der ganzen Welt zusammengeflogen wurden, die dann da das als Hacker-Team schaffen, da die Russen aufzuhalten über die digitale Eingriffe, sondern dass das aus Kiew halt irgendwelche Studenten, die krass ausgecheckt sind mit AI, das geschafft haben. So. Und da denke ich mir, das ist schon heftig. Und da fällt es mir jetzt auch schwer, nicht ein bisschen, sagen wir mal, ein unmulmiges Gefühl mitzukriegen, weil ja alles so krass verbunden ist. Ne? Also im Endeffekt, hat er auch in diesem Buch beschrieben, haben diejenigen langfristig einen Vorteil, die so unabhängig von diesen ganzen digitalisierten Systemen sind, wie nur irgendwie möglich. Also im Endeffekt der Almöhi auf irgendeiner österreichischen Alm, der von der Milch seiner Kühe lebt. Ne? Und ein paar Rüben im Garten hat. Also da wird dann doch dieses autonome Leben dann wieder auf einmal attraktiver. Weil das schon krass ist. Also es gibt da diverse auch Bücher dazu, die so eine Simulation sozusagen betreiben. Was würde passieren, wenn für 2 Wochen Stromausfall in ganz Europa wäre? Die Gesellschaft wäre, sorry, wenn ich so sagen muss, aber wir wären einfach komplett gefickt, Alter. So, also dieses Buch Blackout heißt es, von, oh, wie heißt der, Mark Cornwell oder so. Das Buch simuliert das einmal durch und es ist halt crazy, was davon alles betroffen ist. Also Tankstellen gehen nicht mehr, Elektrizität natürlich generell nicht mehr. Du kannst die ganze Klospülung über die Pumpen und so, funktioniert alles nicht mehr. Kühlschränke natürlich, also alles, was in irgendeiner, im weitesten Sinne elektrisch funktioniert, geht nicht mehr. Und es ist bis dahin, bis dieses Buch rausgekommen ist, danach haben sie diese Schwachstelle dann behoben, bis dahin konntest du, weil die meisten Stromzähler auf der höchsten Ebene von einem Hersteller kommen, in jedem Haushalt, also die Software sozusagen, über die ganzen betrieben werden, das sind da unterschiedliche Hersteller zwar, aber die Grundsoftware kommt von einem Hersteller und du konntest, bis dieses Buch rausgekommen ist, von egal in welchem Haus, über den Stromzähler, wenn du das so ein bisschen dich da reingehackt hast, konntest du über einen bestimmten Befehl alle so einen Shutdown-Befehl, alle runterfahren. Und du konntest auch wiederum nur über diesen einen Stromzähler musstest du dich wieder reinhacken und quasi den Rückgang, den rückgängig machenden Befehl eingeben. Nur dann konntest du das Ganze wieder aufheben. Das ist doch abgefahren, Digga.
Ja, das also, ist natürlich auch krass, was das für, wie soll ich sagen, Lücken sind in der Datensicherheit, weil am Ende
vollkommen
ist ja auch der ganze Finanzmarkt und alles, was davon betroffen ist, läuft ja auch mittlerweile digital. Das heißt, diese ganzen, angenommen, jetzt mal richtig hypothetisch gesprochen, apokalypsemäßig, wir bauen jetzt eine ganz krasse Dystopie auf und die Energie geht nicht nur für zwei Wochen flöten, sondern halt gar, also ganz. Da werden wir quasi mit einem Schlag in nicht nur soziale Unruhen, sondern wahrscheinlich weit darüber hinausgehend involviert und der ganze Finanzmarkt, die ganzen Leute würden alle ihr Geld verlieren und am Ende bleibt ja nur noch das übrig, was physisch quasi auf der Welt da ist.
Ja, richtig. Also
und alles funktioniert aber nicht mehr. Also du kannst ja nicht mehr wie in der Steinzeit quasi deine Wohnung mit Feuer beheizen, außer die Leute, die natürlich jetzt noch Öfen und Kamine haben. Aber alle anderen sind ja quasi auch, also das ist ja, die ganze Struktur funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Der ganze ÖPNV, richtig. Alle Autos, jegliche Art von Mobilität, es sei denn, man reitet jetzt quasi wie in Rumänien auf Kutschen noch durch die Dörfer, das funktioniert alles nicht mehr.
Es gibt natürlich dann, weißt du, so Stromaggregate, die irgendwie, natürlich ist man grundsätzlich auf einen landesweiten, bundesweiten Stromausfall irgendwie vorbereitet, aber halt nur für eine bestimmte Zeit. Also 2 Tage ist noch kein Problem, 3 Tage auch nicht. Bei fünf Tagen wird es dann schon so langsam kritisch, aber 2 Wochen, also was auch krass ist, wie wenig Auswirkungen so 2-3 Tage haben und wie unfassbar krasse Auswirkungen dann aber so 14 Tage hätten. Also dieser Autor, der hat das wirklich einmal komplett auch auf wissenschaftlichen Daten basierend oder Fakten basierend immer durchexerziert. Und das ist schon Wahnsinn. Also die Konsequenz davon, 2 Wochen Stromausfall bundesweit zu haben oder europaweit zu haben, was ja auch zum Beispiel eine Art von Kriegsführung wäre, ne, um mal so darüber nachzudenken.
Genau, Johnny, gib mir mal ein paar Ideen.
Ja, du, das wird, da werden die schon von alleine drauf gekommen sein. Komplette Anarchie in der ganzen Gesellschaft, weil natürlich auf jeden Fall irgendwie einen Selbsterhaltungstrieb hat und dann geht's halt irgendwann los, so, ne, mit
aber weißt du, was ich glaube, ich ein bisschen unangenehm fände? Unangenehm wird der Moment, wo auf einmal das Licht wieder angeht.
So. Okay, jetzt rum. Ja, komm, ja, easy. Ja, großartig.
Ja, voll. Das kommt dann wahrscheinlich einfach aus nichts. Aber das wäre auch mal interessant zu überlegen, wie lange dann die Gesellschaft bräuchte, um sich quasi von so 2 Wochen Stromausfall einfach zu erholen. Weißt du?
Vollkommen crazy.
Wie lange das dauern würde, bis alles wieder seine geordneten Bahnen geht.
Weil ich hab zum Beispiel das Gefühl, dann hast du so das Parkett aus deinem Wohnzimmer rausgerissen, um dann Feuer zu machen. Und dann denkst du so, ah, fuck, Digga.
Ja, und auf einmal ist das alles kein Problem mehr, ey. Das wäre schon spannend. Das würde ich gerne mal lesen, das Buch, ey. Gib mir das mal, bring mir das mal mit das nächste Mal.
Ich hab's leider, glaube ich, schon wieder weiter verschenkt, weil das ist ja das Gute an Büchern, dass man die. Aber Blackout, gib einfach mal ein, hat so ein schwarzes Cover mit rotem.
Dachte ich mir.
Dings irgendwie so. Voll geiles Buch, aber ich hab dann die nächsten 2 Wochen da ein bisschen mit Angstzuständen zu kämpfen gehabt, weil es wirklich gruselig war, wie realitätsnah das war. Ja,
ich glaube, das ist auch trotzdem schwierig, wie soll ich sagen, es ist schwierig, immer Prognosen zu geben für die Zukunft, weil man am Ende doch nicht weiß. Also man kann natürlich ableiten und sich bestmöglich bemühen, seine Vorhersagen zu treffen, aber man weiß natürlich nicht mit 100%iger Sicherheit, was passieren wird.
Ja gut, wobei Innovation und Technologie immer nach dem gleichen Schema abläuft. Also das habe ich ja vorhin schon mal so kurz so angerissen, ne? Immer, es ist nicht aufzuhalten und es ist immer nur eine Frage, inwiefern kannst du Technologie kontrollieren? Was ist die Frage dabei ist, was ist die Konsequenz, wenn ich es nicht schaffe zu kontrollieren? Wie zum Beispiel bei einer Atombombe. Und was, also wie kann ich so möglichst nur die positiven Aspekte daraus zulassen und die negativen ausschließen. Ne? Und das sind immer die gleichen wiederkehrenden Elemente und die Frage ist immer nur, wie schnell geht es? Aber dass du es nicht aufhalten kannst, war halt bis jetzt immer eine Realität.
Genau. Und deswegen und die Frage ist die große ist halt, Angst, also wenn ich... Ja. Weil du jetzt vorhin gesagt hast, 10-Jahres-Prognose ist natürlich immer, wie soll ich sagen, wenn es jetzt schneller vorangeht, sind wir an einem anderen Punkt in 10 Jahren. Wenn es natürlich langsamer vorangeht, weil wir halt zwei Wochen Blackout hatten, sind wir vielleicht auch wieder an einem anderen Punkt. Die Frage ist, wie zutreffend sind quasi solche 10-Jahres-Prognosen, 20-Jahres-Prognosen. Am Ende bin ich trotzdem davon überzeugt, man kann mit relativ guter Wahrscheinlichkeit sagen, was nächstes Jahr der Fall sein wird, aber bestes Beispiel sind jetzt zum Beispiel diese ganzen Wirtschaftsprognosen, wo man am Ende dann doch sagt, okay, wir müssen 2 Monate vor unserer Bilanz müssen wir vielleicht doch nochmal die Prognose korrigieren. Man weiß nie so richtig, was passieren wird. Das sind alles Vermutungen, ja, die natürlich mit bestem Gewissen abgeleitet sind, aber du kannst jetzt nicht die Zukunft vorhersagen. Deswegen, ich kann dich voll nachvollziehen. Und ich glaube, das wird auch mit auch KI-basiert wieder in Zukunft immer mehr besser und genauer möglich sein, zu gucken, was passieren wird. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass so richtig hundertprozentig kann das niemand beeinflussen, weil am Ende dann doch weitestgehend auch Menschen dahinter stehen werden. Und die sind natürlich so ein bisschen unberechenbar. Auch für eine KI.
Voll. Ich glaube wirklich, das Hauptproblem ist, dass es so für ein einzelnes Individuum so einfach ist, sehr große Dinge mit zu beeinflussen. Und da werden halt Leute das auch nutzen, mit Sicherheit. Und nutzen sie ja auch schon. Und das ist halt eine Neuerung gegenüber der Vergangenheit, dass neue Technologien bis jetzt nie auf einer einzelnen Personenebene so eine krasse Auswirkung auf gesamte Staatssysteme zum Beispiel auch haben oder hatten oder haben können. Und da besteht eine ganz große Gefahr, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Ja, aber glaube, also auch spannendes noch Thema.
Ein richtig wichtiger Punkt ist, Jonito, ist, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, wir rappen das gleich ab, aber die Frage ist, die sich mir stellt, wie sieht dann eine Gesellschaft aus, in der menschliche Arbeitskraft im Prinzip keine Rolle mehr spielt? Also weil am Ende haben wir ja gesagt, wir sind gerade im Anfangsstadium dieser Technologien, wie der Tesla-Roboter und ChatGPT und KI-generiertes Lernen, wo man merkt, okay, es gehen immer und immer mehr Arbeitsplätze flöten, weil natürlich die Unternehmen und Konzerne, die Arbeitgeberinnen sind, sich natürlich einen Haufen Kohle einsparen. Und von was leben dann diese Menschen? Weil die können ja nicht alle digital umgeschult werden. Zumal ja auch dieses Digitale bis zu einem gewissen Punkt dann auch an Relevanz verliert. So, ja, weil die voll. KI kann sich ja natürlich auch selber Sachen programmieren und zurechtlegen.
Die Konsequenzen für den Arbeitsmarkt sind wirklich die gesellschaftlich spannendsten der nächsten, würde ich sagen, 10, 20 Jahre, weil sich darüber ganz, ganz neue Wirtschaftssysteme erschaffen werden müssen. Und bis jetzt war es halt immer so, dass neue Technologie neue Arbeitsplätze geschaffen hat. Keine Ahnung, ne? Vor 20 Jahren gab es noch keine Soft- oder App-Entwickler. Heute ist es eine ganz normale Riesenbranche. Keine Ahnung, you name it. Bevor das Rad nicht erfunden wurde, gab es keine Wagenbauer und so, weißt du? Und das ist aber halt dadurch, dass KI prognostizierterweise so viel kann auf einmal, dass es wirklich zu einem Problem werden könnte. Aber auch da, bis jetzt ging es immer weiter und auch da wird es irgendwie weitergehen. Und das ist aber halt eine riesen Blackbox. So, was wird daraus entstehen? Im Endeffekt ist der Technologie vor allem dafür da, um Menschen das Leben leichter zu machen und ihnen mehr Energie dafür freizuschaufeln, sich wirklich mit den geilen Dingen des Lebens zu beschäftigen. Also Energie zu haben für Kreativität, für Freizeit, für Soziales, für alle möglichen Dinge, die eben das Leben bereichern oder soziale Interaktionen. Und keine Ahnung, weißt du, die ganz frühen Menschen hatten, habe ich auch gelernt, hatten einen viel, viel größeren Verdauungstrakt. Und dementsprechend aber ein viel, viel kleineres Hirn. Also weil da die Menschen waren halt den ganz großen Teil ihrer Lebenszeit damit beschäftigt, die absoluten Grundbedürfnisse des Körpers zu decken, im Sinne von trinken, essen und schlafen. Und deswegen war das Hirn so unterentwickelt, weil so viel Energie dafür draufgegangen ist, diese Grundbedürfnisse zu decken. Heutzutage haben wir viel, viel nährstoffreichere Nahrung, viel, viel effektivere Nahrungsbeschaffung und viel, viel mehr Kapazität auf der Energieebene sozusagen, dafür, dass unser Hirn viel größer sein kann und viel, viel intelligenter unterwegs sein kann. Und deswegen ist natürlich ist die gesellschaftliche Entwicklung auch viel schneller, weil viel, viel mehr intelligentes Potenzial da rein investiert werden kann und diese ganzen Grundbedürfnisse auf so einer Nebenschiene irgendwie mitlaufen, weil sie so einfach geworden sind. Und das wird schon echt saumäßig spannend sein, wie sich das Ganze gesellschaftlich auswirkt. Nicht nur für die Musikbranchen, da natürlich auch.
Na klar,
aber finde ich das eigentlich, da auf dieser großen Ebene drüber nachzudenken, weil also das.
Genau, das ist richtig spannend, weil die Frage ist, ich gebe dir recht, man hätte natürlich, also es ist das Potenzial da, dass man natürlich den Leuten ermöglicht, mehr kreative Dinge zu machen, selbstverwirklichende Dinge. Aber die Frage ist halt, wird die wirtschaftliche Situation der Leute so sein, dass sie das machen können? Also du kannst kreativ sein und Energie haben, wie du möchtest. Wenn das Geld fehlt, kommst du nicht weit.
Naja, klar.
Deswegen muss da eine Struktur geschaffen werden und da wären wir tatsächlich wieder bei solchen Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen, wo man einfach nur soziale Absicherung hat für die Menschen. Das ist natürlich eine Sache, die ist jetzt mittelfristig nicht umsetzbar, aber langfristig denke ich, wird es nicht anders irgendwie möglich sein, den Menschen ein Leben zu ermöglichen, was irgendwie halbwegs angemessen ist. Weil, wie gesagt, die Arbeitsplätze bleiben bis zu einem gewissen Maße menschenfrei. Und das ist ja immer noch, also ist ja jetzt schon so, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese ganzen nur allein schon an den Postweg denke, was da für Arbeitsplätze abgeschafft wurden. Wenn ich an die Produktion denke von Autos, was da für Arbeitsplätze abgeschafft wurden und durch Maschinen ersetzt wurden. Und das wird natürlich immer einen krasseren Fortschritt geben in dem Hinblick. Und ich glaube, das wird ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Und da kann ich mal ein Buch empfehlen. Das heißt Utopien für Realisten von Bregemann. Da beschreibt er das ganz gut, dass wie die Entwicklung der Gesellschaft vielleicht vorangehen könnte und wie das alles so aussehen kann, weil am Ende stehen wir dann auch wieder vor einer ganz krassen sozialen Frage, die diese KI-Sachen mit sich bringt. Wie gehen wir mit Leuten um, die nichts zu tun haben, aber trotzdem leben wollen und leben müssen? So. Und wie wollen wir eine Gesellschaft gestalten, in der wir sehr viel Zeit haben, aber im Prinzip keine Möglichkeit so das richtig auszuleben, weil natürlich Ressourcen knapp sind, weil auch finanzielle Ressourcen knapp sein werden und weil natürlich weiterhin Fortschritt bestehen bleiben muss und kann so und soll. Aber die Frage ist halt, wie gehen wir sozial damit um? Nicht nur in einer nationalen Gesellschaft, sondern auch in einer internationalen Gesellschaft, weil das ist ja auch wieder ein globales Thema. Und da habe ich so das Gefühl, die Welt ist noch nicht so richtig bereit, globale Themen wirklich anzupacken. Also man hat ja jetzt zum Beispiel gesehen in diesem, keine Ahnung, ist das G20 oder was ist das? In Brasilien?
Ja, G20-Gipfel.
Ja, das ist auch wieder sowas, wo man jetzt eine Steuer für Milliardäre einführen wollte. Man weiß jetzt noch nicht richtig, ob das geklappt hat oder nicht. Aber so richtig globale Themen, es ist halt schwierig, die auf einer globalen Ebene zu lösen. Und da ist ja KI zum Beispiel ein Thema. Da ist aber auch ein Thema Klimawandel und sowieso der ganze Kapitalismus. Und die globale soziale Frage richtig anzupacken ist natürlich, wie soll ich sagen, für die Menschheit fast ein unlösbares Problem, weil nicht nur auf der nationalen Ebene da unterschiedliche Meinungen bestehen, sondern auch auf der globalen. Und deswegen ist es riesengroßes, spannendes Feld. Und in den letzten Jahren kam quasi dieser Teil noch dazu, zu den sowieso schon bestehenden Problemen, wo ich aber das Gefühl habe, und ich bin da so ein bisschen optimistisch unterwegs, wir kriegen das ist noch so ein zusätzlicher Ansporn und so eine zusätzliche Klarheit, dass man nicht drum rumkommt, quasi eine Gesellschaft zu schaffen, in der alle ein vernünftiges Leben führen müssen, weil es ansonsten nicht klappt. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also weil es ja sonst auch einfach Aufstände gibt. Also wenn es zu vielen Menschen auf der Welt viel zu schlecht geht, dann wird so viel AI, wie man auch immer nur haben will, ne, ist dann vollkommen egal, wenn dann jemand mit der Mistgabel vor deinem Haus steht und dir sagt, was für ein Arschloch du bist, weil du in einem Haus lebst, dann werden die Probleme auf einmal wieder sehr real und sehr und ja, haben überhaupt nichts mehr mit der digitalen Welt zu tun. Also das ist mit Sicherheit, ich bin auch tatsächlich im Endeffekt dann doch optimistisch, weil zum Beispiel solche Jahre wie jetzt die Corona-Jahre, so schlimm sie waren, ne, und so verheerend für viele, viele Menschen. Aber im Endeffekt haben wir eine globale Katastrophe doch ganz gut hingekriegt im Nachhinein und vor allem auch schnell gelöst bekommen. Und es ist halt immer nur eine Frage von, wie groß ist die Motivation für einen möglichst großen Teil der Menschen, dieses Problem möglichst schnell aus der Welt zu schaffen. Da würden jetzt andere sagen, ja, Klimawandel, Digga, das Problem ist riesig. Da würde ich sagen, ja, vollkommen richtig, nur aber es ist halt noch nicht so, dass du dass du in den wichtigen Teilen, also jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, aber in den Teilen der Welt, gerade die westlichen oder also generell die finanzstarken Teile der Welt, ist es noch nicht so, dass die Menschen, ja, im Sinne von Wirksamkeit, also ne, wo halt das Geld sitzt, leider und ungerechterweise, da ist es noch nicht so unangenehm, dass Menschen denken, ja, ich bin jetzt derjenige wohl, der sich drum kümmern muss, weil sonst wird mein persönliches Leben so krass negativ davon beeinflusst, dass ich das nicht will.
Ja, zumindest schafft es die Industrie ganz gut, das, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit abzulenken, weil ich zum Beispiel
Verantwortung jetzt, vor allem auch,
wenn ich an diesen Riesensturm denke in den USA, der dieses Jahr war, natürlich war das Klimawandel. Das kann mir keiner erzählen, dass ein Sturm, der so stark war, dass es noch nie zuvor einen dokumentierten Sturm gab, der so stark war, dass es einfach wetterabhängig ist. Und das halt ab und zu mal so passiert. Also das ist natürlich klimawandelbedingt und es gibt ja auch 1000 wissenschaftliche Belege dafür, aber die Industrie schafft es trotzdem, andere Verantwortliche dafür zu finden, beziehungsweise ganz gut davon abzulenken. Und ich gebe dir recht, es ist ein bisschen, also es ist natürlich ein bisschen kurzfristig gedacht, weil genau die ärmeren Länder quasi weniger CO2 emittieren und ja, dafür klar, am meisten leiden. Aber gleichzeitig findet halt in diesen Ländern auch die globale Produktion statt, weil es halt kostengünstig ist. Und wenn die natürlich wegfällt, spüren wir es am Ende auch. Und das hat man ja zum Beispiel in den Corona-Zeiten gemerkt, dass dann quasi Lieferengpässe bestanden haben und sich dann die Leute hier auch aufgeregt haben. Und am Ende gab es ja genau deswegen diese unfassbar soziale Unzufriedenheit, die man bis heute nachspüren kann. Und ich glaube, wenn man es schafft, also die Geschichte so zu erzählen, wie sie tatsächlich ist, nach jeglichen wissenschaftlichen Beweisen, dass es halt wirklich klimawandelabhängig ist, dass in, keine Ahnung, USA dieser Sturm gewütet hat, dass die Flut im Ahrtal auch klimawandelbedingt war, das Hochwasser, ich komme zum Beispiel jetzt nicht auf diesen Satz klar und mir schießt das wieder in den Kopf, was Donald Trump gesagt hat, der Klimawandel ist doch toll, dann gibt's mehr Grundstücke am Meer. Ja. Ich mir denke, was ist denn das für ein, also das sind alles so Prognosen, wo ich mir denke und so Sätze, wo ich mir denke, ey, das ist echt, wir steuern da in eine Zeit rein, die wir eigentlich überhaupt gar nicht so richtig überblicken können und die Frage ist halt, und das ist genau das Konträre, ich habe so das Gefühl, die Menschheit wehrt sich so, die Realität so zu begreifen, wie sie halt wirklich ist. Also diese ganzen Sachen, wo wir denken, das muss jetzt irgendwie in eine Richtung gehen, damit man den Menschen auch ohne groß Arbeit ein vernünftiges Leben bieten kann. Das muss irgendwie in eine Richtung gehen, die sozial gerecht ist, die nachhaltig ist. Ansonsten kommen wir nicht mehr über die Runden. Und die globale politische Bewegung ist aber genau in die gegensätzliche Richtung. Das ist für mich nicht so richtig begreiflich, weil am Ende, wie soll ich sagen, fühlt sich das so an wie so dieses letzte Erheben der Menschheit.
Boah, ja, weiß ich nicht. Also ich denke immer, jede Generation hat bis jetzt gedacht, unsere wird die letzte sein. Und bis jetzt ging es immer weiter. Deswegen, ich auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wie man dieses Problem lösen soll und hab auch sehr reale Angst davor, dass es mit einem krassen Bang sein wird, dass da sich irgendwas in Anführungsstrichen löst oder dass die Menschheit einmal richtig schön vor die Wand fährt. Ich glaube schon, dass es weitergehen wird. Also die Frage ist halt
natürlich geht es weiter. Das würde ich auch nie besagen. Also
die Frage ist wirklich,
das würde ich nie bestreiten.
Wie und wie viele Menschen gehen dabei drauf? So, das ist leider die Frage, die man stellen muss. Und ehrlich gesagt wundert mich überhaupt nicht, dass es gerade total konträr dazu geht, weil da, wo Angst besteht und wo es Menschen nicht gut geht, neigen sie dazu, in ihrem Weltbild kleiner zu werden und dementsprechend sehr viel mehr auf sich konzentriert und seine eigenen Vorteile. Und da passt, doof gesagt, eine rechtere Auslegung der Welt oder nationalistischere Auslegung der Welt einfach besser dazu. Und es ist auch nur mal so, dass man sich Klimaschutz einfach leisten können muss. Also wir beide argumentieren natürlich aus einer extrem privilegierten Position. Du musst dir leisten können, nachhaltige Biofleisch zu kaufen.
Ja, aber das ist natürlich auch, da würde ich mal ganz kurz einhaken, das ist natürlich auch eine politische Sache. Also schon allein die Tatsache, dass zum Beispiel die Unternehmen dafür bezahlen müssen, ein Bio-Label zu haben, frage ich mich ganz ehrlich, das müsste doch politisch gesehen eigentlich anders sein. Eigentlich müsste man, wenn man eben nicht nachhaltig produziert und eben nicht dafür sorgt, dass die Lebensmittel halbwegs naturverträglich produziert und gesund und verträglich sind, eigentlich müsste da ein Label drauf und die müssen extra bezahlen. Also das ist einfach so ein Ding, wo ich mir sage, das würde politisch gut gelöst werden können. So.
Ja, voll. Ich meine, jetzt kommen wir sehr weit vom Thema ab, da müssten wir uns vielleicht einfach mal in einer anderen Folge drüber unterhalten. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Genau. Digga, das hat mir voll Spaß gemacht, die Folge.
Ey, mir auch. Ich habe übelst Bock. Wir sind ehrlich gesagt gar nicht so richtig reingegangen in diese ganzen musikalischen KI-Dinger.
Ja, doch, schon so ein bisschen. Wieder,
also da könnte man eigentlich im Prinzip eine extra Folge zu machen und meinetwegen auch gerne mit Benny, deinem anderen Producer, weil ich glaube, der nutzt auch ganz viel so KI-Kram.
Ja, immer mehr. Also ich habe einmal nur mal gestern mir darüber Gedanken gemacht, wie viel KI ich in meinem Alltag benutze und dachte so, ah fuck, Alter, krass, jeden Tag. Ich rede die ganze Zeit mit meinem Handy und lass mir mit KI mein Leben organisieren.
Also, wie läuft eigentlich der Aufbau des Studios in Weimar, sag mal? Seid ihr fertig oder was?
Wir fahren jetzt heute Abend rüber, weil das die große Thomann-Bestellung, das hat sich ein bisschen delayed. Deswegen können wir jetzt erst im Mittwoch anfangen.
Aber die große Thomann-Bestellung. Uiuiui. Ja. Dass ihr da nicht bis zum Black Friday abgewartet habt, das frage ich mich auch.
Naja. Ich weiß nicht, ich habe das bei Thomann noch nie so richtig wahrgenommen, dass da krass Black Friday ist.
Also Thomann zu mitschreiben, das ist einer der eigentlich der größte Musikhandel Europas und die geben ordentliche Cyberbee-Krabatte. Ja. Liebe Grüße, kleine Werbung auch.
Kleine Werbung, schiebt mal Money rüber, Alter.
Echt so. Johnito, ey, ich würde sagen, wir verschieben die ganze Kategorie-Sache einfach aufs nächste Mal. Wir sind jetzt schon wieder fast eine Stunde am Labern. Voll. Dafür würde ich aber umso lieber auf die Playlist zu sprechen kommen. Oh. Die natürlich immer weiter erweitert wird. Und wie soll ich sagen, ich habe diese Woche einen Song gehört, bei dem mir das Herz aufgegangen ist, aber ich kann und darf den noch nicht auf die Playlist packen, denn ich habe den Leuten und ich wurde auch darauf angesprochen von Hookliner und Hooklinerinnen, welchen Song ich denn bitte von Shawn Mendes, weil du ja letztes Mal eins draufgepackt hast, noch auf die Playlist packen würde. Und mein Song von Shawn Mendes, weil das Album wirklich gut ist. Ich muss echt sagen, es ist leider geil. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Mein Song ist Heart of Gold. Und ich weiß nicht, was gerade in der Musikindustrie los ist, aber ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, ganz konträr zu dem Thema, das wir heute besprochen haben, ist handgemachte Musik so folkig und so ein bisschen Punk-Attitude, auch das der Nina Chuba-Song, ey, der ist nicht mehr so reggaeton-mäßig, wie man den kennt, wie man Nina Chuba kennt, so Peter Fox-mäßig, sondern der ist einfach fast schon punkig, so. Der ist ja auch in der neuen Version erschienen mit Tokyo Hotel und der ist einfach wirklich, man merkt so richtig, dass die Musikindustrie wieder weg von dieser richtig krank, zumindest die kommerzielle Schiene wieder ein bisschen weggeht von diesen richtig krank hochproduzierten Popsongs hin zu ein bisschen handgemachter Musik à la Alice Merton und jetzt auch Shawn Mendes und Miley Cyrus, und es hat alles so ein bisschen Vintage-Attitude bekommen. Deswegen finde ich die Entwicklung sehr, sehr faszinierend, ehrlich gesagt. Und mein Hund bellt die ganze Zeit eine leere Tür an.
Geil. Sehr gut.
Was hast du für einen Song?
Ich habe einen Song, der mich interessiert, den muss ich mir noch anhören, aber ich war einfach, weil er mich interessiert, packe ich ihn auf die Playlist, und zwar den Song Gott von Haller. Werde ich gleich mal reinhören und bin gespannt, was ich da auf die Playlist gepackt habe.
Sehr gut. Ey, ihr Mäuse, hört doch einfach mal in die Playlist rein, folgt der Playlist, folgt auch unserem Podcast, dann und schickt ihn vor allem ein bisschen weiter. Was ist los? Wir wollen die Hookliner und Hookliner Gemeinde ein bisschen ausweiten. Und Johnito Schatz, jo, möchtest du noch ein letztes Wort an die Hookliner und Hookliner richten? Keine Angst vor der Zukunft.
Ja. Nee.
Nee. Gut. Der Mann, der 1000 Gottesdienste begleitet hat, hat jetzt die inspirierenden Worte euch mitgegeben. Ja und nee. Ey, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir haben euch Yeet. Bleibt gesund, nicht so wie wir. Und entspannt euch. Wir sehen und hören uns nächsten Donnerstag. Hier, das war Hookliner für euch. Bis gleich.
So machen wir das. Bis dann.